Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Es gab einen Moment, ich war noch sehr klein, 5 oder 6 Jahre alt, als ich mir auf einmal sicher war, dass er da war. Ich glaube, dass meine Dankbarkeit über die Schönheit dieses Moments mich lange an ihn band. Es war im Atlantik in Spanien, nachts. Ich war allein. Meine Eltern und Geschwister saßen im Restaurant hinter der Mauer, die an die Strandpromenade grenzte, auf der ich stand. Das Meer vor mir endete nicht in meinem rechten oder linken Augenwinkel. So weit war der Strand. Ich spazierte zu den Steinen, die mir bis zum Bauchnabel gingen, kletterte hinauf, ließ die Beine vorne runterbaumeln. Der Stein war warm. Aus dem Restaurant kam noch leise gedämpfte Musik und spanische Stimmen von Menschen, die erst um 22:30 abends essen gehen. Ich sah die großen Wellen in der Dunkelheit nur unscharf. Aber ich hörte, wie sie in etwa 100 Metern Entfernung langsam gegen den Strand schnauften, sich in den Sand wälzten und dann wieder scharf die Luft einsogen, durch gespitzte Lippen, so klang das. Es gab kein Licht, nur den Mond auf dem Wasser, sehr weit hinten. Ich summte mich an den Ton vom Wellengeräusch heran und schaute auf die weite Fläche bis zu dem schmalen Streifen, weit weg, wo das Glänzen des Wassers endete und das Dunkel des Himmels begann. All. Ich weiß nicht, ob ich den Namen schon kannte. Während ich schaute an die Tiefe des Himmels, die sich durch die einzelnen Sterne darin andeutete zu wachsen. Ich kannte nichts von dem. Die Wellen des Meeres wurden nicht leiser, aber das Rauschen nahm eine andere Richtung. Es führte nicht zu mir, zu meinem kleinen Platz auf den Steinen, sondern hinaus in die Weite. Die Felsen und das Meer, der Glanz auf der Wasserfläche, die Sterne und was hinter mir war, all dies lag dem zu Füßen, was sich aus der neuen Tiefe des Himmels sich beugte. Ich fühlte mich wie ein unbeobachteter Teil dessen und fand es schön und wartete und schaute und hatte keine Ahnung, was eigentlich gerade geschah. In mir, ohne Konsonanten, ohne Vokale, mein Name. Die Welt trat nicht zurück, aber ich trat aus ihr heraus. Mitten aus der Nacht, weil mein Name in mir nachklang, die ganze Zeit in einer Weise, in der ich nicht sprach. Darin lag ein Ernst, liebevoll und gleichzeitig unbedingt. Kein Erwachsener hätte ein Kind je so angesehen. In dem Blick lag etwas, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, etwas Aufrichtendes, was mir das Gefühl gab, mich selbst ernst nehmen zu müssen. Ein Wissen um mich, das ich nicht nachvollzog. Auffordernd und gleichzeitig zustimmend, gutheißend. Ich war so erstaunt, ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Und dann war ich mir auf einmal ziemlich sicher und es platzte aus mir heraus. Ach, du bist Gott. Das ist Gott? Das meinten die Erwachsenen, wenn sie von ihm sprachen? Und weil ich ihn so lieb fand in seiner Zuneigung, hob ich meine Hand vom warmen Stein und winkte ihm ein bisschen zu. Steffi, zischelte ich flüsternd, als wir an dem Abend an dem Bett lagen. Sie schlief noch nicht. Mama war gerade aus dem Zimmer gegangen und hatte das Licht ausgemacht. Steffi, ja, ich glaube, Gott ist voll nett. Sie schwieg erst. Wieso? Der findet mich gut. Dich wahrscheinlich auch. Der ist voll nett, glaube ich. Ja, flüsterte sie zurück, glaube ich auch. Das war ein Auszug aus einem Buch von Esther Maria Magnus. Heute 33 Jahre alt, in dem Buch erzählt sie ihre Geschichte mit Gott. Den Anfang habt ihr gerade gehört. Dann erzählt sie die Geschichte, wie sie diesen Glauben verliert. Später dann, als ihr Vater stirbt und sie das nicht versteht und wie sie diesen Glauben dann wiederfindet. Sehr lesenswertes Buch. Sie findet sozusagen zu einer Wirklichkeit Gottes zurück, obwohl Gott schweigt. So, in dieser Reihe erzählen 5 Leute davon, warum sie noch glauben. Matt, Kerstin haben das schon gemacht. Marika und Lennart werden das die nächsten Wochen tun und heute bin ich dran. Wir alle sind Leute, die wissen, dass Glauben an Gott keine Sache ist, die kinderleicht ist. Wisst ihr wahrscheinlich auch. Aber wir glauben noch. So, dieses noch ist wichtig. Nicht, weil das heißt, ja, noch glauben wir, aber bald nicht mehr, sondern dieses noch beschreibt oder deutet darauf hin, dass Glauben nicht etwas ist, was wir sicher im Griff haben. Glauben ist nicht etwas, was zuerst von mir und meinem Wollen abhängt. Keiner von uns kann sicher sagen, ob er morgen noch glaubt oder in 10 Jahren. Glaube entsteht zwar in mir, aber es entsteht in mir, weil da etwas von außen in mir Glauben weckt. Und darauf, auf dieses da von außen, bleibe ich angewiesen. Darauf deutet dieses kleine noch hin. Deshalb kann man Glauben, wie Sie in Ihrer Geschichte, verlieren. Wir wissen alle nicht, was morgen passiert und was vielleicht das Potenzial hat, unseren Glauben zu zerstören. Und deshalb kann man ihn aber auch wiederfinden, weil es nicht von uns abhängt. Glauben kannst du nicht machen. Glaube ist nur zu einem ganz kleinen Teil eine Tat von dir, deine Entscheidung. Du kannst ihn suchen, ja, aber du kannst nicht machen, dass du ihn findest. So, zum größten Teil ist Glaube also etwas, was dir passiert, was mit dir passiert. Und das wegen dieses noch. So, das ist wie bei einem guten Buch. Dieses hier zum Beispiel, ne, also ist ein Buch, was ich für mich zu den besten gehört, die ich in den letzten 2-3 Jahren gelesen habe. Es hat mich umgehauen, so gut fand ich das. Ich habe nur einen Tag gebraucht, das zu lesen. Und ich empfehle es immer mal wieder Leuten. Und manche Leute finden es dann, oder die meisten finden es dann auch begeistert, aber nicht alle. Eine mir relativ nahestehende Frau hatte das auf ihrem Nachttisch liegen, nachdem ich davon begeistert erzählt hatte und es setzte dort Staub an. Sie hat da 1-2 Kapitel gelesen und dann frage ich, und wie? Und so, ja, pff, ja, so. Es packte sie nicht. Ich fand natürlich, verdammt nochmal, das musste ich aber packen, weil das ist gut, aber kann sie nichts für. Du kannst, mach mal was, tu mal, dass dich etwas packt. Mach da mal was dran. Wenn es nicht so ist, ist es nicht so. Wenn dich eine Geschichte packt, kannst du auch nichts machen. So ungefähr ist das mit dem Glauben. Es ist etwas, was dich packt. Und deswegen lautet der Titel meiner Predigt, jeder durfte ja sagen, wie so, warum glaube ich also, jeder durfte sein Thema dann bestimmen, ne? Meins heißt, weil es einfach eine zu gute Geschichte ist. Weil Glauben oder das, was Glauben auslöst, einfach eine zu gute Geschichte ist. Wenn du mich fragst, warum glaubst du, dann würde ich genau das sagen. Es ist eine zu gute Geschichte. Sie hat mich gepackt. Ich kann mich ihr nicht entziehen. Und ich habe, obwohl man das eine gute Geschichte vielleicht nicht so in Einzelteile zerlegen sollte, um sie zu erklären, aber ich mache das heute, vielleicht in der Hoffnung, ihr findet darin auch irgendetwas, was euch packt. Ich habe in dieser Geschichte 3 Dinge gefunden, die für mich als Mensch wesentlich sind, die, wo ich glaube, die gehören wesentlich zum Menschsein und ich finde sie in dieser Geschichte. Deshalb packt sie mich. Das erste ist Faszination. Diese Geschichte fasziniert mich. Ich kann mich ihr kaum entziehen. Bisher jedenfalls nicht. Das zweite ist Tatkraft. Sie löst in mir die Dynamik aus, etwas zu tun. Und das dritte ist Heimat. Diese Geschichte bietet mir ein Zuhause. Und nichts davon kann ich machen oder sagen, no, dann glaube ich das jetzt mal. So. Sondern es passiert mir. Okay. So, zu diesen 3 Punkten komme ich gleich und versuche euch mit in diese Geschichte zu nehmen. Vorher bremsen wir aber noch mal ein bisschen ab und fragen uns, okay, warum Geschichte? Und was haben Frösche damit zu tun? Wir müssen gleich noch über Frösche reden. Aber zuerst mal, warum Geschichte? Also warum sage ich nicht, diese Wahrheit packt mich so? Oder diese Argumente, ich kann mich diesen Argumenten einfach nicht entziehen. Oder diesen Fakten oder so. Ja? Warum sage ich Geschichte? Ich glaube, mir geht's so und ich nehme an, uns geht's so, Geschichten machen unser Leben aus. Unser Leben besteht aus Geschichten, nicht aus Fakten. Dein Bewusstsein spielt dir praktisch aus deinen vergangenen Erfahrungen und dem, was du jetzt gerade erlebst, baut dein Bewusstsein ständig eine Geschichte zusammen, in der du dich gerade bewegst. wenn ich länger mit Leuten im Auto sitze, dann frage ich meistens, egal ob ich die kenne oder nicht kenne, meistens sitze ich natürlich mit Leuten zusammen, die ich irgendwie kenne, erzähl deine Lebensgeschichte. So, sie können ja dann auch nicht weg. Ich sage dann meistens, du hast so viel Zeit wie Fahrzeit geteilt durch Anwesende, ja, weil jeder erzählt hier seine Lebensgeschichte. Erzähl deine Lebensgeschichte, weil die Geschichten sind die Menschen. Also die Geschichten dieser Menschen bringen dir die Menschen in dein Auto. Wir haben in dem Raum hier hunderte, tausende von Geschichten. Nur wenige würdest du jetzt selbst als interessant genug bezeichnen, um sie zu erzählen. Aber du könntest sie erzählen. Sie prägen all das, was du erlebt und gemacht hast. Sie prägen dich letztlich. Wenn du in deinem Auto jemanden fragst, erzähl deine Lebensgeschichte, und er sagt, Gott ist Liebe, das Baujahr dieses Autos ist 2005, das erkenne ich daran, und E gleich MC Quadrat, dann hast du auch eine interessante Fahrt vor dir, mit diesen Menschen, ganz bestimmt, aber es wird vielleicht die längste Fahrt deines Lebens. Denn das sind Fakten, das ist nicht Geschichte. Aber wenn dieser jemand dir erzählt von der Grillbude, die in seiner Kindheit eine große Bedeutung hatte und die hieß Grillmeister, oder wenn er erzählt von einem Schlüsselanhänger, den er geklaut hat als Siebenjähriger, oder wenn er erzählt von einem Deutschlehrer, der so schielte, dass man nicht wusste, ob du gemeint bist, wenn er auf dich zeigt. Ja, wenn du dich meldest, musst du immer noch mal gucken, ob hinter dir. Oder wenn er dir erzählt von einem Mitsubishi-Bus, der eine große Bedeutung hatte, oder von einem Gericht namens Hoppelboppel, dann sitze ich in deinem Auto. Und dann erfährst du, wer ich bin. Das waren alles Dinge meiner Geschichten. Alles kleine, von kleinen, total nebensächlichen Geschichtchen. Aber sie machen mich aus. Also die Geschichten sind die Menschen. So, das Wichtige jetzt für unsere Sache hier, deine Geschichte erzählt dir, wer du bist. Deine Geschichte erzählt dir, was das für ein Leben ist, in dem du da steckst. Deine Geschichten lehren dich. In euren Geschichten hier stecken Welten, ganze Weltmodelle. Die werden sich gleichen, aber hier und da auch vielleicht auch völlig verschieden sein. Deine Geschichte erzählt dir, was in der Welt möglich ist und was in dieser Welt nicht möglich ist. Sie erzählt dir, was Wirklichkeit ist und was Unfug ist. Deine Geschichte muss nicht unbedingt Recht haben, aber sie erzählt es jedenfalls. So, und jetzt müssen wir eben über Frösche reden. Und ich muss hier einmal weiterklicken. Wir erleben unsere Geschichten natürlich immer in der Froschperspektive, ja. Also dieser Frosch, den setzen wir mal hier hin. Der schaut da hoch. Das ist die Froschperspektive aus der Fotografie. So, ne? Kennt ihr vielleicht. Und unsere Geschichten, das ist wichtig, spielen in der Froschperspektive. Sie sind kleine, subjektiv erlebte Geschichten mit einem begrenzten Horizont. Sie sind schon ganz gut, wenn man darüber was erfahren will, wie geht denn das Leben als Frosch? Also deins, ja. Da lernen sie dich ziemlich kluge Dinge, meistens. Sie sind nicht mehr ganz so gut, wenn du die Frage hast, wie geht denn das Leben als Hund? So, der Leute da neben dir, der anderen, die weit weg wohnen oder was weiß ich, die anderen Kulturen. Sie lernen dich auf jeden Fall sehr, sehr wenig über die Welt im Ganzen. Also Frösche wissen nicht viel über das Universum. Unseren kleinen Geschichten, das will ich damit sagen, erklären uns nie und nimmer die ganze Welt. Die ganze Wahrheit, weil sie sie nicht kennen und weil sie sich manchmal auch noch täuschen, wenn sie das versuchen. So, deshalb ist uns natürlich klar, meine kleine Froschgeschichte, Froschperspektive, das ist wertvoll, das ist eine wertvolle Geschichte, weil das ist meine Geschichte, aber da steckt nie und immer die ganze Wirklichkeit drin. Das macht uns ein bisschen bescheiden, das ist auch klug. Und deshalb ist uns auch klar, wir müssen über, gerade wenn wir über Glauben reden, wir müssen über unsere Geschichte hinausdenken. Können wir auch als Menschen, jedenfalls besser als Frösche. Ist nicht schlecht, ein Vorteil. So, deshalb prägen uns also auch andere Geschichten. Die Vogelperspektiven-Geschichten. Und das sind ganz andere Geschichten. Solche Geschichten erzählen wir uns auch. Die sagen nicht viel zum Detail, was soll ich morgen tun, aber sie sagen viel zum großen Ganzen, in dem wir uns bewegen. Und diese Vogelperspektivgeschichten helfen uns, unsere Froschperspektivgeschichten einzuordnen, zu verstehen. Was sind solche Geschichten? Alle Weltreligionen erzählen solche großen Geschichten, in denen man sich einordnen kann, wenn man will, wenn man das überzeugt. Der Kommunismus ist oder vielmehr war vielleicht, in den meisten größten, weitesten Feldern der Welt war, dass so eine große Geschichte, die deiner kleinen Geschichte Sinn gab, die dir erklärte, wie die Welt ist, woran sie leidet und wie man sie verändern kann. Oder die naturwissenschaftliche Geschichte, die große naturwissenschaftliche Geschichte, die im Wesentlichen aus ganz, ganz viel Astronomie und dann wahrscheinlich auch noch ganz langen Zeitraum Biologie, das waren schon die wesentlichen Dinge, vielleicht noch, daraus besteht die Geschichte, Astronomie und Biologie. Viel, viel mehr, bisschen schon, aber viel, viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen, das ist die Geschichte. Ich glaube, die Geschichte, die in unserem Teil der Welt, in der westlichen Welt, in der heutigen Zeit meistens erzählt wird und wo die meisten von uns irgendwie drin hängen, das ist die Geschichte des Individualismus. Die sagt im Grunde, es gibt gar keine große Geschichte. Die der Wissenschaft, die passt schon, aber es gibt keine große Geschichte. Es geht eigentlich um dein kleines Glück und das ist und der Sinn des Lebens liegt, das jetzt klingt jetzt böse, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es schon oft so, liegt eigentlich im Konsumieren von Gutem. Der Individualismus erzählt, es geht um dich und Konsum ist der Sinn. Aber diese Geschichte, in der wir da stecken, macht, das merken wir seit einigen Jahren auch, macht immer mehr Leute um uns rum irgendwie traurig. Ja, wir haben große Geschichten an den Nagel gehängt, zu Recht, aber irgendwie kann man in dieser Geschichte des Individualismus auch traurig werden, untergehen, vor allen Dingen, wenn das Glück nicht da ist. Wenn mir das zerbricht, ja, was ist dann der Sinn des Lebens? So, also ohne große Geschichte fühlen sich Frösche oft ganz schön allein im Gras. So, die einzige Geschichte, die sie dann noch glauben, ist die Geschichte vom Klapperstorch. Das ist nur für Frösche keine gute Geschichte. Keine Geschichte vom Anfang, sondern vom Ende. Ja, die glauben wir alle. So, ich glaube an eine große Geschichte. Ich sehe sie aus der Froschperspektive, aber ich höre sozusagen manchmal die Vögel davon erzählen. Ich glaube an eine große Geschichte und diese große Geschichte hat mich gepackt. Und ich höre diese Geschichte und muss sagen, meine kleine Froschperspektivengeschichte, je länger ich sie lebe, sie passt da rein. Sie macht da drin Sinn. Und ein ganz großer Teil dieser Geschichte wird in diesem Buch erzählt. Ich habe mal die größte Bibel mitgenommen, die ich hatte, damit ihr sie sehen könnt. So, geschrieben, im Bild gesprochen, von Hunderten von Fröschen. Fröschen mit Vogelperspektive, könnte man sagen, ja, die sich in einer großen Story wiederfanden und aufgeschrieben haben. Die irgendwie irgendwann zu glauben begonnen haben an diese größere Geschichte, als kleine Frösche. Die Geschichte, die sie erzählen, die ist nicht total stringent, total klar, total in allen Teilen logisch, über jeden Zweifel haben, das ist sie nicht. Schon allein, weil so viele sie erzählen. Und wie das so ist, ne, wenn viele Leute was erlebt haben und das erzählen, dann erzählen sie es immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber, oder vor allem kann man das bei der Hauptfigur dieser Geschichte, kennt ihr, haben wir heute schon besungen. Vier Leute erzählen das Leben dieser Hauptfigur der Geschichte. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Vier Frösche, die dabei waren quasi. Und sie erzählen sie alle ein bisschen anders. Das macht die Geschichte geheimnisvoll und gleichzeitig glaubwürdig. Glaubwürdig. So, ich glaube dieser Geschichte. Wie gesagt, weil diese drei Punkte, sie mich fasziniert. Sie packt mich. Das zweite, sie flößt mir Tatkraft ein. Und das dritte, sie gibt mir Heimat. Ich habe in dieser Geschichte eine Heimat, nein, meine Heimat gefunden, von der ich sogar sagen würde, es ist die Heimat. So, und jetzt will ich euch damit reinnehmen und hoffe, in einem dieser drei Punkte oder in allen packt euch etwas von dieser Geschichte. Faszination, Tat und Heimat. Und wir tauchen zusammen mit einem Frosch in diese Geschichte ein. Er hieß Johannes und seine kleine Froschperspektivengeschichte ging ungefähr so. Die ging ungefähr so. Das Leben, sein Leben, Johannes, bestand aus, im Wesentlichen aus Fisch. Sein Vater war Fischer und er und sein Bruder waren Fischerjungs. Also Netze flicken, was weiß ich, was die da so machten, Marktstände aufbauen, Barsche ausnehmen. Das war für ihn Alltag. So. Und seine Welt, seine kleine Froschwelt war Galiläa. Darin lebte er. Und einen großen Bruder gab es, wie gesagt, auch in dieser Welt, Jakobus. Und die beiden waren so, kann man jedenfalls so annehmen. Später, als sie mit Jesus unterwegs sind, sind sie es jedenfalls. Und man merkt da auch, das waren offensichtlich ziemlich willensstarke Jungs, die beiden. Also der Vater musste sich manchmal entscheiden zwischen einer Moralpredigt und High Five, weil sie schon irgendwie auch was drauf hatten. Und es gab in dieser Welt, in der diese Fischerfamilie da lebt, außerdem eine Besatzungsmacht. Und das heißt, es gab in dieser Welt auch Steuerlast, die viel zu hoch war. Irgendwie vielleicht auch Angst vor diesem Polizeistaat. Ein hartes Leben, es gab Existenzsorgen, all das machte die kleine Froschperspektivenwelt aus. Und es gab in dieser Welt aber auch die große Geschichte. Die allermeisten in dieser Welt, Israel, Judäa, Galiläa, kannten diese große Geschichte und glaubten ihr auch. Und diese große Geschichte ging ungefähr so. Gott existiert und er hat einen Namen, Yahweh, der so heilig ist, dass man ihn nicht ausspricht, aber es ist wichtig, dass er diesen Namen hat. Der Gott Israels. Und er hat uns schon mal gerettet, damals Ägypten, aus der Sklaverei. Und er hat uns dieses Land gegeben. Und im Tempel, dort in Jerusalem, dort konnte man ihn treffen. Da berührten sich Himmel und Erde. Aber seit einigen, vielen Generationen, hunderten von Jahren, schweigt er. Und deshalb haben fremde Mächte hier das Sagen, entweihen unseren Tempel, pressen unser Volk aus, unterdrücken unser Volk. Aber, die große Geschichte geht noch weiter, ist aber gleich vorbei. Aber es besteht Hoffnung, große Hoffnung. Und diese Hoffnung pulsierte durch die Adern eines ganzen Volkes, dass Gott es wieder tun wird. Er wird zurückkommen und durch einen König seinen Gesalbten, gesalbt gleich auf Griechisch heißt, wird daraus das Wort Christus später, seinen Gesalbten, seinen König, seinen Messias, dieses Volk befreien wird. Also und die Anzeichen mehren sich, dass das nah bevorsteht. Das war die große Metageschichte, in der sie ihre kleinen Geschichten lebten und auf die sie hofften. Also das ist, dieser Johannes ist ein einfacher Frosch mit einer großen Geschichte im Herzen. Und jetzt begegnet er einem Mann, wenig älter als er selbst, und die große Geschichte, auf die er hofft und viele andere, die wird wahr, bricht in seinem Leben tatsächlich an, aber sie bricht völlig anders an, als jeder um ihn rum und er selbst es erwartet hätte. Und als alter Mann schreibt Johannes diese Geschichte auf, diese Begegnung damals und was seitdem passiert ist. Vor allen Dingen diese 3 Jahre, wie die er mit diesem Mann unterwegs war. Und er beschreibt in seinem Evangelium sozusagen eine Frosch-Vogel-Perspektiven-Geschichte. Eine große Geschichte, in der er eine Rolle spielt. Und der Hauptsatz, um den es mir heute geht, ist nur dieser eine Vers, der am Anfang dieser Geschichte erzählt, die der alt gewordene Johannes schreibt. Er, der das Wort war, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In diesem Vers steckt alles, was mich diese Geschichte eine zu gute Geschichte nennen lässt. Ihr spürt vielleicht in diesem Satz noch, wie der alt gewordene Johannes immer noch gepackt ist von dieser Story, die damals begann. Immer noch gepackt ist, weil Glauben kannst du nicht machen, aber es kann dich packen. Es passiert, mit ihm ist es passiert. Und er ist vor allem gepackt, das wird in diesem Vers auch deutlich, mehr noch als von der Geschichte, von der Person, die Hauptfigur dieser Geschichte, von diesem Er, der hat ihn gepackt. Faszination ist mein erster Punkt und das steckt in diesen Worten hier, Er, der das Wort ist. Man könnte jetzt viel darüber reden, das heißt im Grunde einfach nur übersetzt, Er, von dem alles herkommt, was ist. Ja? Er, der das Universum geschaffen hat. Er, der das Universum erschaffen hat, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ey, dieser Jesus von Nazareth, in dem begegnete uns eine ganze Welt. In dem begegnete uns Fischerjungs und er kam aus einem Dorf um die Ecke. Handwerkerjunge. Das Universum. Und der Autor der großen Geschichte, die wir da glauben, der hat sich zu uns runtergebeugt. Der Himmel beugte sich zu uns runter, wie zu dem kleinen Mädchen am Strand in Spanien. Nur hier viel realer noch, viel anfassbarer. Wir haben seinen Blick auf uns gespürt, ganz real. Wir haben ihn lachen sehen. Wir haben den Schöpfer der Welt weinen sehen. Wir haben seinen Geschichten gelauscht. Er war ein brillanter Geschichtenerzähler übrigens, Jesus. Und wir haben das erlebt, was das bedeutet, wenn man so sagt, Gottes Liebe oder seine Kraft oder seine Wut oder sein Traum oder sein Humor oder sein Ernst, mit dem er uns ansah. Also dieser Jesus, der kam uns sehr nah und der blieb uns merkwürdig fremd, unergründlich, faszinierend, Herrlichkeit. Ein Mensch, der dich fasziniert, ist immer einer, der, wenn du ihm nahe kommst, irgendwie auch geheimnisvoll bleibt. Jesus zieht mich an, so wie Johannes. Jesus zieht mich an wie ein Magnet. Ich kann mich ihm nicht entziehen. Und trotzdem bleibt er mir auch geheimnisvoll. Aber ich kann mich ihm nicht entziehen. Das heißt übrigens noch nichts, ne? Wenn dich ein Mensch fasziniert, das heißt noch nichts Gutes über den Mensch erstmal. Betrüger können auch faszinieren, aber erstmal ist es so. Für mich. So, da ist noch mehr, was mich fasziniert und anzieht. Diese überraschende Art und Weise, wie dieser Mensch, Jesus, diese große Geschichte, die die Fischerjungs da im Herzen tragen, wie er sie erfüllt. Die Art und Weise, wie er sie erfüllt. Die Art und Weise, wie Gott es wieder tut. Wie Gott zurückkommt. Wie Gott regiert. Diese Art und Weise ist so völlig anders, dass sie mich fasziniert. Kein weißer Schimmel, sondern ein Esel. Keine Krone, sondern Dornen. Keine Kontakte zu den wichtigen Entscheidungsträgern, sondern Abhängen im Unterschichtenmilieu mit Leuten. Keine Armee, sondern ein paar mutige oder nicht so mutige normale Menschen. Keine Gewalt, sondern Feindesliebe. Kein großer Sieg, sondern ein Kreuz. Diese Art dieser großen Geschichte ist so verstörend anders, so faszinierend anders, dass ich meine, da könnte Gott hinterstecken. Wenn du die Welt verändern willst, dann musst du das wirklich ganz anders machen, als wir es machen würden. Und wir würden es so nicht tun. Ja, es bräuchte wirklich eine andere, ganz andere Art König, eine ganz andere Art von Befreiung als nur Befreiung von politischen Gegebenheiten. Viel tiefer müsste das sein. Also sollte diese Geschichte nicht wahr sein, ist sie trotzdem die beste und gesündeste, die man erzählen kann darüber, wie diese Welt heil werden könnte. So, also ich liebe diese Geschichte, das will ich rüberbringen. Ich will in so einer Geschichte leben, wo ein Weltschöpfer Mensch wird und sowas tut, sowas Verrücktes, Unvorhersehbares, Liebevolles, sich Opferndes. Also das Christentum verlangt wirklich etwas Verrücktes von dir. Du sollst glauben, und das kannst du nicht einfach ausmachen, aber es kann dich packen, glauben, dass Gott sich an ein Kreuz schlagen lässt und verblutet. Das ist einigermaßen interessant, faszinierend. Und dass das auch noch das Tiefste seines Wesens ausdrückt, was er da tut. Das ist sehr fremd und faszinierend und liebevoll. So, also, diese Geschichte ist faszinierend. Übrigens, ich habe ja am Anfang gesagt, das sind drei Dinge, die für mein Menschsein wichtig sind. Faszination. Faszination ist für den Glauben wirklich bedeutsam. Es gehört anscheinend zu den drei Dingen, die Menschsein im Kern ausmachen. Angeblich, habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern irgendwelche Menschen, die sowas erforschen, haben gesagt, das ist eins der drei Grunderfahrungen des Menschen, dass er faszinierend oder sagen wir mal interessant von langweilig unterscheiden kann. Und das ist sehr bedeutsam für uns. Kein Mensch liest einen Roman, weil er so schön langweilig ist. Wenn du das doch tust, dann musst du echt irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen. Wir wissen, dass Langeweile praktisch die Vorstufe vom Tod ist. Also Langeweile ist wirklich schrecklich. Also viel mehr kommt nicht mehr danach. Also ich weiß schon, dass es schlimmeres Leid gibt, ne? Aber Langeweile, da ist irgendwie einfach, Langeweile besteht aus, da ist nichts, was mich anzieht. Nichts. Nichts. Langeweile halt. Aber das Interessante, das Faszinierende, das zieht uns an wie ein Magnet. Wir fühlen uns im Faszinierenden, dem Leben näher, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, aber wir fühlen uns dem Leben näher. Ich habe jetzt kürzlich mit einer Geologin gesprochen, geologische Studentin, die war fasziniert von Steinen. Bin ich jetzt nicht so, aber ich war schon fasziniert, wie sie davon sprach. Und sie, also für sie kommt dem Leben näher, wenn sie diesen komischen Quarz, den sie da in der Hand hatte, umdreht und streichelt. Und also in der Faszination spürst du das Leben, in der Langeweile spürst du den Tod. Faszination ist deshalb so eine Grunderfahrung, die wichtig ist. Ich würde sagen, Faszination kann dich völlig in die Irre führen, aber du kannst ohne Faszination nicht glauben. Gut, Faszination. Das Zweite, aus der Faszination gibt diese Story mir Tatkraft. Johannes blickt als alter Mann auf sein Leben zurück und vieles verlief völlig anders, als man das gesagt hätte, wenn man diese als Fischerjungs kennengelernt hätte. Die Faszination hat aus diesem jungen Mann einen politischen Aktivisten gemacht, eine Führungspersönlichkeit, einen Autor, einen Theologen, später auch einen Verbannten auf einer Insel, so ähnlich wie hier unser kleiner französischer Freund. Aber Patmos war seine Insel. Und vielleicht, weiß man nicht ganz genau, auch zum Märtyrer. Vor allem aber hat sie ihn zu einem Nachfolger gemacht, dieses Mannes. Und diese Geschichte flößte ihm und flößt mir Tatkraft ein. Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Die Leute, die glauben, dass es zwei Arten von Menschen gibt, und die das nicht tun. Nein, es gibt zwei Arten von Menschen. Gibt es wirklich die das Leben meistens im Allgemeinen als eine Chance begreifen. Das Leben mag schwierig sein, aber es ist groß, in der Regel etwas, das kann ich gestalten, eine Chance. Sie gehen offensiv in den Tag. Und es gibt die Menschen, die sagen, das Leben ist in der Regel irgendwie eher meistens eine Gefahr. Man geht eher ein bisschen defensiv in den Tag. Und man lebt defensiv. Die ersten, würde ich sagen, sind einfach zu doof zu sehen, dass es gefährlich ist. Und zur zweiten Gruppe gehöre ich. Ich bin eher ein defensiver Mensch. So kam ich jedenfalls auf die Welt. Von Natur aus eher vorsichtig, ängstlich. Wenn ihr jetzt denkt, ja, fragt meine Eltern, so ist das gewesen. Aber eben die Geschichte Gottes hat das Potenzial, solche Menschen wie mich oder Johannes, na, der war vielleicht von Natur aus ein bisschen anders drauf, Hoffnung einzuflößen, dass man etwas verändern kann. Tatkraft einzuflößen, Mut, dass kleine Menschen wie du und ich die Welt verändern können. Ich glaube, diese Geschichte hat mich selbstbewusster gemacht. Mir flößt diese Geschichte Gottes, eines Gottes, der Gott bleibt, obwohl er schwach wird und an der Welt leidet. Also die Geschichte eines Gottes, der Gott bleibt, obwohl er schwach wird und an der Welt leidet. Die Geschichte eines Gottes, der kleine Leute um sich sammelt und sagt, in euch sehe ich das Potenzial für die Veränderung dieser Welt. Diese Geschichte flößt mir Mut und Tatkraft ein. Und die Hoffnung, dass wirklich etwas passieren muss und dass wirklich etwas passieren wird. Johannes erzählt in seiner Geschichte dann, wie das war, wenn Jesus und seine kleinen ängstlichen oder zum Teil mutigen Nachfolger irgendwo hinkamen. Und wenn Jesus dann anfing, davon zu reden, von seinem Traum, von dem Reich Gottes. Und dass in diesem Reich Gottes ganz andere Regeln gelten werden. Und dass in diesem Reich Gottes die Kleinen die Großen sein werden. Und dass die Tränen getrocknet sein werden. Und dass Arme satt werden. Und dass Gefangene frei werden. Und dass Herrschen in dieser Welt dienen bedeuten wird. Und dass Entehrten Würde gegeben wird. Und dass Schulden erlassen werden. Und Opfern Tätern vergeben werden und so. Er erzählte das. Sie erlebten das, wie er das erzählte. Und wie er sagte, das wird geschehen. Gottes Reich ist ganz nah, und er erzählt, dass da, wo sie hinkamen, das passierte. Da wurden tatsächlich Tränen getrocknet, da wurden tatsächlich Menschen heil, da vergaben sich Leute, da wurden Menschen sichtlich aufgerichtet. Und er hat das erlebt, und Millionen Menschen erleben das bis heute, dass es immer und immer und immer wieder passiert. Bis heute. Dass, weil Menschen von diesem Jesus tätig werden, angestachelt tätig werden, hoffnungsvoll. So, es gibt schon gute Gründe, als Frosch in diesem Leben zu verzweifeln. Es gibt wirklich gute Gründe dafür, bei all dem Schweren, was man als Frosch so im Leben erlebt. Ne? Es gibt auch gute Gründe, irgendwie zwar zu hoffen, dass dieses Reich Gottes kommt, aber zu sagen, ich, kleiner Frosch, ich suche mir lieber einen Teich, der sicher ist halbwegs, und warte auf den Himmel oder so. Es gibt gute Gründe dafür, aber mit der Story von Jesus geht es nicht. Dann muss man die irgendwie ausblenden. Denn sie will dir eine fast wilde Hoffnung einflößen. Man sagt ja manchmal so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Paulus hätte gesagt, nee, die Hoffnung stirbt überhaupt gar nie. Gehört nämlich zu den drei Dingen, die ewig sind. Glaube, Liebe und Hoffnung. Aus Hoffnung entsteht die Tat. Und das gehört wie die Faszination ganz tief zum Menschsein. Wir wollen etwas bewegen. Das, so sind wir Menschen. Wir wollen Täter sein, im positiven Sinne, Veränderer. Also eine Geschichte, die mich nicht braucht, ist keine gute Geschichte. Faszination, das zweite, Tat. Und das dritte und wichtigste, Heimat. Es gibt so viele faszinierende, hoffnungsvolle, aber leider irreführende Geschichten. So viele faszinierende, hoffnungsvolle, aber leider irreführende Geschichten. Ob diese Geschichte hier, der ich glaube, wirklich eine gute Geschichte ist, eine gesundmachende Geschichte ist, zeigt sich daran, ob sie Menschen Heimat bietet. Heimat ist das dritte, von denen diese Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind, Soziologen oder Pädagogen oder Psychologen, was weiß ich, die sagen, das ist eine von den drei typischen, die dritte typische menschliche Grunderfahrung. Heimat. Beziehungsweise dann die Suche nach Heimat. Sie sagen, und mit Heimat ist da ein Ort gemeint, an dem du, so wie du bist, ohne Bedingungen sein darfst und angenommen bist. Dieser Ort wäre Heimat. Und sie sagen, dass die allermeisten von uns haben das schon erlebt. Wir waren sehr, 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 sehr klein. Wir konnten gar nichts. Aber da lebten wir in einer Welt, in der man sich, obwohl wir nichts dazu tun, um uns kümmert. Uns umrundet, uns rundum gut tut. Das haben nicht alle erlebt, aber die allermeisten von uns. Und diese Leute sagen, danach suchen wir im Grunde unser Leben lang wieder. Zeit seines Lebens sucht der Mensch nach Heimat in einer Welt, in der es allerdings sehr wohl so ist, dass man nicht geliebt wird, obwohl man nichts tut. In der man der Wert bemessen wird an dem, was man kann, was man eben wert ist. So, eine Geschichte, die gut genug ist, um ihr zu glauben, muss das bieten, diese Art von Heimat. Und Johannes schreibt hier, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Wisst ihr, wie Jesus damals Gott nannte? Ja, ihr wisst es wahrscheinlich. Vater, Abba, Papa. So hat Gott vorher keiner genannt. Man traute sich noch nicht mal Yahweh zu sagen. Papa. Und wie er von ihm sprach, als ob dieser Vater einer ist, der uns gut findet, der uns mag, der voll nett ist, dessen Wesen nicht nur eine Eigenschaft, sondern Wesen Liebe ist. Und wenn du sagst, Gott ist Liebe, hast du alles über Gott gesagt. Das 99,9% Wichtigste hast du gesagt. Ich würde sagen, du hast 100% gesagt. Dessen Wesen Liebe ist. Und dann hat Jesus gesagt, wisst ihr, was das für eine Liebe ist? Feindesliebe. Feindesliebe. Gott liebt mit einer Feindesliebe und ich zeige euch, wie das geht. Johannes sagt, Jesus kannte einen so überraschend anderen Gott. In diesem Mann begegnete uns Gnade. Jetzt war Johannes keiner, glaube ich, der ein besonders mieser Kerl war. Vielleicht ein bisschen aufbrausend hier und da. Ich bin auch kein mieser Kerl und ihr auch nicht. So. Aber ich weiß, dass man Liebe eigentlich nicht gratis bekommt. Und ich weiß auch, dass ich manchmal Anerkennung bekomme, nur deshalb, weil Leute nicht alles über mich wissen. Oder die entscheidenden Dinge nicht wissen. Oder ich weiß auch, dass ich ein aktiver Teil einer Menschheit bin, die mehr Böses verbreitet als Gutes. So. Und deshalb weiß ich schon, dass ich Gnade brauche. Johannes erzählt, in der Gegenwart dieses Mannes, da wurden Menschen aufgerichtet durch diese Gnade. Da musste Jesus manchmal gar nicht viel sagen. Fast magisch. Wenn das Gott ist, dann findet Gott uns gut. Und bei so einem Vater wäre ich zu Hause. Johannes sagt, da war Gnade. Und dann sagt er, da war auch Wahrheit. Großes Wort, ne? Im Individualismus sagst du eigentlich, Wahrheit, was ist Wahrheit? Jeder hat so seine. So, ne? Johannes sagt, da war Wahrheit. Und ich muss sagen, ich brauche Wahrheit für Heimat. Also ich brauche keine scheinwahre Heimat. Ich brauche da schon eine Wahrheit, die wirklich real ist und mir Heimat bietet. Ich erinnere mich an eine ähnliche Situation wie dieses Mädchen da am Strand. Auch Sternenhimmel, nur nicht Strand, sondern Schweiz. Und ich schaute da hoch und die Weite zog mich in ihren Bann, Froschperspektive. Und ich dachte, Gott, wenn du da nirgends bist da draußen, wenn das, diese Weite, was ich jetzt sehe, wenn das alles ist, ja, dann bin ich hier scheiße allein. Und dann sind wir ja völlig vaterlos. Und dann spürte ich die eiskalte Heimatlosigkeit. Ein bisschen andere Erfahrung, ne? Aber, also woher kann ich wissen? Es ist wichtig, dass das wahr ist. Aber woher kann ich das wissen? Ich kann das gar nicht wissen. Du kannst nicht machen, dass du weißt, dass das wahr ist. Aber diese Wahrheit kann dich ergreifen. Die kann dich packen. Und diese Frau hier erzählt in ihrem Buch, ich lese jetzt noch zwei Passagen gleich vor, dann bin ich fertig, wie sie im Laufe ihres Lebens in diese Heimatlosigkeit fiel. Als sie Teenager ist, stirbt ihr Vater und das zerschlägt ihren Glauben völlig und ihre Welt. Und sie treibt dann viele Jahre durch die Heimatlosigkeit, also nicht äußerlich, aber innerlich. Und dann gegen Ende erzählt sie, wie sie Gott langsam wiederfindet und zuerst in einem Kinderlied, das sie ihrer dementen Oma vorsingt. Das Kinderlied kennt ihr vielleicht auch. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Sternlein. An dem großen Himmelszelt, Gott der Herr hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet. Und dann kommt, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. Sie erzählt von einer Situation, wo sie sagte, plötzlich habe ich in diesem kennt auch dich etwas wiedergefunden. Als ob mich Wahrheit umfängt. Ist das logisch? Nein. Kann ich das machen? Nein. Aber es war so. Diese Wahrheit beginnt sich ihr zu erschließen. Ich lese mal eine Passage noch vor. Ich glaube, Gott fehlt uns. Ich glaube, wir vermissen Gott. Und wir sind verletzt. Nicht alle. Ich würde das niemals jemandem einreden wollen oder mich über Atheisten erheben wollen. Ich weiß, dass es gute Gründe gibt, nicht zu glauben. Aber manchmal denke ich, die meisten Menschen sind einfach nur traurig, dass er nicht da ist, dass er schweigt und dass man darum lieber irgendwann stumm wird. Ich habe damals, nach diesem Lied, langsam wieder zu sprechen begonnen. Ich weiß nicht viel, ich habe aber die Gewissheit, dass das, was wir sagen, nicht an den Glasscheiben endet, nicht in der Luft verwirrt wird. Es wird erwartet. Jede unserer Regungen wird in diesem Geist begleitet, drängend, still, hoffend, als ginge es um uns Menschen. Als hätten wir einen hohen Wert, als würde das, was hier geschieht, irgendwie zählen, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind da. Wir denken. Wir handeln. Ich bete, dass er mich führt, dass meine Schritte an seiner Wahrheit entlanglaufen. Ich will mich nicht mehr entfernen von Gott. Es macht keinen Sinn. Und dann findet sie schließlich in Jesus diesen Menschen, für den Gott ein Vater war, obwohl das Leben so sau weh tat, wie es ihr weh tut. Ein Mensch, der in Gott Heimat hatte, obwohl der Sturm tobte. Und der uns mit Feindesliebe lebte und uns deshalb diese Heimat anbietet. Wenn es da keine Heimat gibt, dann würde ich sagen, dann nirgends. Ich sehe auf der Welt keinen anderen Ort, keine andere Geschichte, keinen anderen Menschen, bei dem das zu finden wäre, wo Sünder wie Heilige behandelt werden. Und das kannst du noch nicht mal in der besten Liebesgeschichte finden. Also ich meine jetzt in einer, in der du selber lebst, ja? Nicht mal in der besten Liebesbeziehung finden. Spätestens, wenn diese Person nicht mehr ist, ist es wieder da, die Heimatlosigkeit. Dieser Frosch hier, ne, kann man vielleicht sehen, der trägt eine Krone. So behandelt Gott Menschen. So behandelte Jesus Menschen. Er ehrt sie als Söhne und Töchter. Das ist das, was ich mit Heimat meine. Die große Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, die mich fasziniert, die mich aktiviert, die mir Heimat bietet, die passt zu meiner kleinen Geschichte. Manchmal passt sie nicht. Natürlich zweifle ich dann. Glaube ist zerbrechlich, aber Gott ist nicht zerbrechlich. Und deswegen lese ich jetzt zum Schluss nochmal ein Zitat vor und ihr könnt als Band schon mal nach vorne kommen. Ganz, ganz am Ende ihrer Geschichte. Denn dann, ist schon hart, dann stirbt ihr Bruder. Jetzt muss ich gucken, was ich vorlesen wollte. Und eines Nachmittags rannte ich auf die Terrasse, auf den Schnee und sagte zu Gott, mach keinen Scheiß. Das schaffe ich nicht, Herr. Ich verliere meinen Glauben. Wenn du Johannes sterben lässt, dann verliere ich meinen Glauben. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, das steht hier zweimal. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, du bist da. Mach, was du willst. Ich will dir nicht drohen. Ich will dir dienen. Ich gehöre dir. Johannes gehört dir, aber ich weiß, ich verliere den Glauben, wenn Johannes stirbt. Das schaffe ich nicht. Nicht mein Bruder. Du kannst alles von mir haben. Nimm meinen ganzen Glauben. Zerschlag mir die Welt. Nicht Johannes. Und was dann geschah, war, dass mein Glaube wuchs. Was dann geschah, war, dass mein Glaube wuchs. Damit hatte ich nichts zu tun. Der gehörte nicht mehr mir. Der kam einfach zurück und wuchs und wuchs und schlug aus und ich raffte überhaupt nichts mehr. Seitdem kann ich nicht mehr sagen, warum ich an Gott glaube. Es ist kein Akt von mir.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.